Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Susanne Durwig und
Kai Pfeiffer.
Ja, und mit Kai Pfeiffer sprechen wir über einen neuen Comic. Gerne würdest du allen so viel sagen. Untertitel: Abgebrochene Gespräche des 20. Jahrhunderts. Ein Buch, das Geschichte in Comics verpackt, die Gräueltaten der Nazis in gezeichneter Form zeigt und die Folgen des Krieges für die Nachkommen, die Enkel und Urenkel in kurzen Geschichten erzählt. Unterstrichen im Wortsinn von sehr eindrücklichen Bildern. Und der Künstler und Kurator Kai Pfeiffer hat es eben mit herausgegeben. Herr Pfeiffer, es sind Nachfahren unter anderem von Nazitätern, die hier die Geschichten erzählen und Unbekanntes über ihre Familie ausgegraben haben. Das Ganze mit Hilfe des Bilecki-Instituts, das seine Archive geöffnet hat. Wie kam es zu dieser Verbindung?
Ja, also das begann kurz, sinnigerweise, geschichtsträchtigerweise kurz vor Beginn der Pandemie, habe ich das Projekt gemeinsam mit meiner Co-Herausgeberin Monika Powalisch und damals auch noch der Künstlerin Uli Lust zusammen konzipiert. Auf Anfrage der Direktorin des Pilecki-Instituts, die Historikerin ist und auch eine große Affinität zum Comic hat.
Und das Pilecki-Institut ist ein polnisches Institut, hat eben die Archive geöffnet. Gab es irgendeinen Punkt, wo gesagt wurde, da dürft ihr nicht hingucken?
Nein, nie. Also es ist tatsächlich natürlich eine Frage, die dann aufkam im Laufe des Projekts. Also man muss vielleicht dazu sagen, das Pilecki-Institut ist selber ein Archiv, aber vor allem so eine Art eine Forschungseinrichtung, die wiederum Kontakt herstellt zu einer Vielzahl von anderen Archiven. Also wir konnten Zugang bekommen zum Bundesarchiv vor allem, Landesarchiv Berlin unter anderem und auch andere Archive wurden angefragt, jeweils für die Geschichten. Und wir hatten aber vor allem vom Institut sehr viel Unterstützung durch HistorikerInnen, die mit dem Institut assoziiert sind und die Künstlerinnen bei der Forschung begleiten konnten und dann auch nochmal am Schluss des Projekts beim Faktencheck.
Und wie lautete im Grunde genommen der Forschungsauftrag, sage ich jetzt mal, Aufarbeitung der NS-Zeit, Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs? Wie haben Sie das gefasst?
Also der Schwerpunkt des Pilecki-Instituts sind, wie Sie das selber nennen, die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und dann auch die Bewegung davon ausgehend hin zu den Demokratisierungen in unterschiedlicher Form in verschiedenen Gesellschaften. Und das sollte dann schon auch den Bogen schlagen zu heute, zu unserem Leben und Erleben unserer Gesellschaft. Das war aber ansonsten ganz offen. Also es konnte erstmal zunächst in jede Richtung gehen, musste auch nichts zum Beispiel jetzt mit Polen zu tun haben oder Beziehung Deutschland-Polen. Das Einzige, sozusagen die Konstante oder das die Prämisse war, mit zu arbeiten mit möglichst KünstlerInnen aus Berlin oder nicht zu weit entfernt, um direkt zusammenarbeiten zu können, um sich wirklich auch auszutauschen. Also deswegen habe ich das Projekt dann auch ein Labor für dokumentarisches Zeichnen oder dokumentarische Comics genannt.
Ja, und herausgekommen sind 16 Geschichten und unter anderem wird die Geschichte von Hermann Clemens erzählt, ein hochrangiger Nazi-Richter, der später wieder in Ämtern vorzufinden ist und aber auch Künstler wird. Und die Geschichte wird erzählt von seiner Enkeltochter. So gibt es zahlreiches, also auch Katharina Greve erzählt die Geschichte von Liesel, einem begeisterten BDM, Bund Deutscher Mädchen, Mädel, die da mitmacht. Wie haben Sie im Grunde genommen die Menschen gefunden, die diese Geschichten erzählen wollten? Also wussten Sie, da gibt es die und die Comic-Künstlerinnen und die haben eine Verbindung zu der Zeit?
Das war tatsächlich thematisch gar nicht so klar, was die jeweils machen werden. Also wir sind so vorgegangen, wir wollten einfach die besten Comic-Künstlerinnen, ja, die uns zugänglich sind, dabei haben bei dem Projekt, damit das Buch richtig gut wird. Also nicht so eine Art von bravem Ergebnis eines institutionellen Auftrags, sondern wir haben Leute gefragt, von denen wir hofften, dass sie wirklich, also wirklich mit Herzblut einsteigen, ins Geschichten erzählen, die einfach Vollblut-Comic-KünstlerInnen sind. Und ich und Uli Lust und auch Monika Powalisch, wir haben einfach sehr viel Kontakte in der Comic-Welt. Haben sehr viele Menschen angefragt, da gab es noch einen Aufruf, einen öffentlichen, haben sich auch noch einige hochinteressante KünstlerInnen gemeldet. Wir wollten eigentlich 12 haben, dann wurden es 16, wir haben uns nicht entscheiden konnten. Was die aber daraus gemacht haben, wie die Geschichte, die sie angesprochen haben von Katja Fouquet, dass da so eine in der Familie so ein ein Nazi-Richter auch selbst in der eigenen Familie so fast unerkannt weiter existiert hat, das waren dann die großen Überraschungen.
Ich wollte gerade sagen, da gab es vermutlich ein paar Überraschungen. Also es gibt eben Fluchtvertreibungsgeschichten. Es gibt Männer, die anfangen zu trinken, Frauen, die geschlagen werden. Und das sind auch autobiografische Geschichten. Gab es da an der einen oder anderen Stelle, ist das schwer auszuhalten, wenn man es liest, wenn man es sich anschaut? Ich vermute aber mal, für diejenigen, die auf diese Geschichten innerhalb der Familie gestoßen sind, war das auch nicht immer ganz einfach, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich eine große Bandbreite von Geschichten. Es gibt wie von Clayton Jr. zum Beispiel, was ist eher die Story über die Ladus-Gruppe. Das ist eher so eine Art Agenten-Thriller, den er auf Recherchematerial also rekonstruieren konnte, das von Historikern kommt. Also eher eine persönliche Distanz zur Story. Da geht es wirklich um die Kunst des Nacherzählens und Reinszenierens. Und bei anderen eben, da geht es wirklich direkt rein in die Familien. Und auch mit dem Risiko natürlich dann zu Verwerfungen zu führen. Also das mag ja auch nicht immer jedem Familienmitglied recht sein, dann einer Geschichte sozusagen dargestellt und erzählt zu werden. Also da bewundere ich auf jeden Fall den Mut vieler Beteiligten. Also bis hin zu letzte Story im Band Anne Zimmermann, die ja wirklich von heute erzählt, was in ihrer Familie ganz direkt diskutiert wird. Also das ist nicht alles nur historisch, es ist nicht immer nur der Großvater. Es sind ja auch die Nachfahren oder ja, die Familienauseinandersetzungen, die jetzt stattfinden.
Genau, da geht es um die Corona-Pandemie. Da steht man sich ein wenig unversöhnlich gegenüber zwischen Corona-Leugnern, sage ich jetzt mal, und jenen, die das nicht aushalten können, im Falle die Autorin, die dann irgendwann in die Familiengruppe schreibt und sagt, vielen Dank, Leute, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Es heißt ja auch im Untertitel abgebrochene Gespräche des 20. Jahrhunderts. Es ist ja viel nicht gesagt geblieben. Das Schweigen in den Familien war ziemlich groß. Erklärt das eben die Schwierigkeiten vielleicht, die wir heute noch haben, gerade nach dem 7. Oktober, auch den aufkeimenden Antisemitismus?
Ja, wir sind gerade in der Situation drin, wo es nochmal fast allen klar, wie schwer das ist, solche, also die wirklich virulenten und auch brutalen historischen Ereignisse zu diskutieren, eine andere Haltung beim anderen überhaupt akzeptieren zu können, überhaupt miteinander reden zu können. Sie haben jetzt gerade gesagt, abgebrochene Gespräche des 20. Jahrhunderts, sage ich auch immer, obwohl wir den Untertitel dann zu unterbrochene Gespräche sozusagen etwas positiver gewendet haben, in der Hoffnung eben anknüpfen zu können, dass es eben nicht abgebrochen bleibt, sondern dass ein neuer Dialog entsteht. Das war natürlich auch, also ob der dann mit den Personen, um die es geht, in den Storys selber noch möglich ist. Manche sind da nicht mehr am Leben. Aber was auch Julia Bernhardt zum Beispiel gesagt hat, wo es auch um den Großvater geht, der mit der Familie aus Schlesien dann fliehen musste nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sie hat explizit gesagt, sie erzählt sich die Geschichte auch selbst. Also sie geht das Risiko ein, auch anzuecken, hat sich sehr viele Fragen auch gestellt. Kann ich überhaupt so eine deutsche Opfergeschichte erzählen? Ist das berechtigt für sozusagen unser Tätervolk, das so zuzuspitzen? Und musste für sich diese Frage einfach offen lassen. Und eben ihr Comic ist dann auch für sie selber eine Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, ist der Comic, der galt ja lange vermutlich nicht als geeignete Form, um solche Themen aufs Tablett zu heben. Art Spiegelman, Maus war dann so der erste Comic, der sich in die Richtung bewegt hat. Seitdem gibt es aber immer mehr. Kann man irgendwie so ein Datum oder ein Ereignis festmachen, wo man sagt, ab da hat es sich gedreht, ab da hat man es als richtig und wichtig empfunden, Geschichte in Comicform zu erzählen?
Ja, Sie haben recht. Also es ging sozusagen los mit in der breiten Wahrnehmung mit so einer Art Prototyp, Maus von Spiegelman, Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er. Und das wurde damals aber immer bezeichnet als, das ist so ungewöhnlich, so eine fantastische Art, Historie zu inszenieren und zu erzählen. Das ist fast schon kein Comic mehr. Das war damals so der Tenor. Da sind wir Gott sei Dank jetzt drüber hinausgekommen. Ich habe mit Uli Lust zusammen und einer Gruppe von ZeichnerInnen vor 20 Jahren oder jetzt oder etwas mehr sogar angefangen, Comic-Reportagen zu machen und auch immer wieder zu historischen Themen und vor allem dokumentarisch zu zeichnen. Damals waren wir da auch so in Berlin und in Deutschland Pioniere, aber inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet. Also Sachcomics, historisch bezogene Geschichten, Zeit wie auch kritische Themen sind eigentlich das, was die Verlage am meisten nachfragen. Und auch das, was beim Publikum sehr, sehr viel Interesse hervorruft.
Warum? Weil man so Geschichte irgendwie leichter konsumieren kann oder schneller zugänglich macht?
Schwer zu sagen. Ich denke nicht leichter. Also vielleicht ist der Zugang tatsächlich, was Sie sagen, also der Zugang ist unmittelbarer. Man hat beim Comic, also unser großer Vorteil, auch wenn wir schon lange leider nicht mehr das populäre Medium sind, was es vielleicht mal war noch in den 50ern, haben wir aber den Vorteil, dass wir ja, diese visuelle Unmittelbarkeit besitzen. Also man schlägt ein Buch auf, man kriegt schon mal einen visuellen Eindruck, man kann auch sozusagen Hintergründiges und Nebensächliches in Bildern unterbringen, was vielleicht in einem geschriebenen Text dann keinen Raum hat oder auf andere Art dann in der Sequenz der Sätze gewichtiger wirkt. Also wir haben das Beiläufige und das auch das Expressive dabei. Und Comic ist für mich eigentlich so eine Art von fast schon annähernder Simulation unseres Denkprozesses. Also wie wir uns selbst Erinnerungen, Gedanken und was andere uns erzählen und was wir anderen erzählen, im Kopf sozusagen dann visualisieren. In dem Moment, in dem ein Gedanke uns bewusst wird, geben wir dem sozusagen Wort und Bild, obwohl der eigentliche sozusagen Gedanke, wie er in unserem Hirn existiert, weder noch hat.
Sie haben das Buch mit herausgegeben. Haben Sie es auch in irgendeiner Form lektoriert und gesagt, die Zeichnung, das funktioniert nicht? Denn die sind ja alle wirklich sehr unterschiedlich, sowohl die Bilder als auch die Geschichten.
Ja, also in dem Fall, also Monika Powalsch und ich, wir sind jetzt Herausgeber dann des entstandenen Buches, aber vor allem waren wir die Begleiter des Entstehungsprozesses. Also wir waren von Anfang an dabei, vom ersten Treffen bis fast zur Drucklegung und haben gemeinsam mit den ZeichnerInnen ihre Themen besprochen und im Entstehungsprozess über die Skripte, die Recherchephase, die Storyboard, Vorzeichnungen und dann die letzte Fassung, sind wir da mit denen diesen Weg gegangen. Und da gab es unterschiedliche Diskussionen im Verlauf, also manchmal auch stundenlange Gespräche über, wie kann man den Zugang finden zum jeweiligen Stoff. Also das war eine sehr, sehr intensive Zeit.
Gerne würdest du allen so viel sagen. Heißt der Comic Abgebrochene Gespräche des 20. Jahrhunderts. Ist Ihre Hoffnung, dass dieses Buch dazu führt, die Gespräche, den Faden wieder aufzunehmen?
Auf jeden Fall. Also für mich ist es so der geht in so viele Richtungen, sozusagen dieser, es ist ja kein Roman, aber für mich ist es wie ein historischer Roman aus Facetten des 20. Jahrhunderts. Und ich hoffe dann, dass das Ideal wäre natürlich, wenn Menschen in diesem Band Geschichten entdecken, die sie zu eigenen Geschichten in ihren eigenen Familien führen und um da vielleicht, ja, unterbrochene, abgebrochene Gespräche wieder aufzunehmen.
Ja, und der ist aktueller denn je, also Hitler-Stalin-Pakt, die großen Machtfantasien Putins, die kann man da auch schon irgendwie in der Geschichte ein wenig ablesen. Und also, wie heißt es ja an einer Stelle so schön, Geschichte muss man kennen, sonst wiederholt sie sich auf unliebsame Weise.
Ja, beziehungsweise, also ich meine, für mich war das schon fast surreal, dieser Aspekt. Also als wir das Projekt begonnen haben, das allererste Treffen fand direkt während der ersten großen Corona sozusagen Gegner der Pandemie-Maßnahmen, also der Querdenker-Demo statt. Wir haben uns da durchgequetscht am Prieser Platz ins Pilecki-Institut. Dann hatte ich, als das Ganze dann fertig war und wir an der Drucklegung arbeiteten, hatte ich das Projekt dann im Pilecki-Institut nochmal vorgestellt und das war wiederum ausgerechnet am 24. Februar 2022. Dann andere Art von Kundgebungen draußen mit dem Beginn der Invasion in der Ukraine durch Russland. Dann auch eine sehr spezielle Stimmung im Institut. Ja, also es verfolgt uns so ein bisschen. Also, dass die Geschichte nicht vorbei ist, was ja Francis Fukuyama vor langer Zeit mal behauptet hat, das wurde uns immer wieder geradezu grotesk rot unterstrichen.
Ja, und nachzulesen, anzusehen in dem Buch Gerne würdest du allen so viel sagen. 16 dokumentarische Comic-Geschichten. Erschienen ist das Ganze im Avant Verlag. Kai Pfeiffer, Kurator und Künstler und Mitherausgeber dieses Buches im Corso-Podcast. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Corso. Kunst und Pop.